Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich jetzt am Vormittag zur Sendung Lebenshilfe Barbara Auer. Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität mit Professor Dr. Raphael Bonelli stehen in dieser Stunde bei uns am Programm. Dr. Bonelli ist Psychiater und Psychotherapeut und im März dieses Jahres ist ein Buch von ihm veröffentlicht worden, das wir auch in dieser Sendung wieder besprechen werden. Titel dieses Buches ist »Selber Schuld – Ein Wegweiser aus seelischen Sackgassen«. Erschienen ist dieses Buch im Padloch Verlag. Bereits in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit dem ersten und zweiten Kapitel dieses Buches genauer beschäftigt. Heute kommt das dritte Kapitel zum Gespräch. Einer muss ja schuld sein. Und so darf ich ganz herzlich bei uns auf Sendung begrüßen Dr. Raphael Bonelli. Einen schönen Vormittag. Grüß Gott.
Grüß dich Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt, ich möchte heute ein bisschen reden über eine Versuchung, die wir alle haben, nämlich sich selbst zu sehr als Opfer zu sehen, zu sehr in die Fremdbeschuldigung zu kippen und zu sehr mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es ist mehr und mehr modern, dass man sich selbst als Opfer sieht und man kann auch, man hat auch viel davon. Ja, also man erreicht sehr viel Mitleid, man erreicht sehr viel Aufmerksamkeit. Ich habe auf der psychiatrischen Klinik, wo ich lang die Frauenstation geleitet habe, immer wieder beobachtet, dass wenn eine der Frauen in einem Zimmer begonnen hat, sich selbst als Opfer zu sehen oder sich da an irgendwas zu erinnern, dass innerhalb von wenigen Tagen dann alle Frauen, die in diesem Zimmer übernachtet haben, auch irgendeine Geschichte herausgezogen haben und sich selbst immer mehr als Opfer gesehen haben. Das Problem war, es ist ihnen dadurch nicht besser gegangen, sondern eigentlich deutlich schlechter. Opfer zu sein ist eigentlich nicht etwas, was sehr viel weiterhilft. Und das passiert sehr leicht dann, wenn man seine Selbstkritik verliert. Aber die heutige Gesellschaft neigt eben dazu und sieht sich immer mehr in dieser Rolle allein. Der Soziologe Manfred Prisching, der österreichische Soziologe, hat ein Buch über die Bluffgesellschaft geschrieben und hat sehr amüsant Folgendes festgehalten. Es kann vorteilhaft sein, sich als Opfer darzustellen. Deshalb ist auch der Opferbluff attraktiv. Frauen als Geschlecht sind ohnehin Opfer, Benachteiligte, Diskriminierte. Ausländerinnen und Ausländer sind Opfer. Autofahrer sind Opfer, weil sie vom Staat finanziell ausgenommen werden. Fußgänger sind Opfer, der Autofahrer und der Radfahrer. Nichtraucher sind Opfer der Raucher und Raucher sind Opfer der Nichtraucher, weil sie jetzt in der Kälte stehen müssen. Jugendliche sind Opfer der Getränkeindustrie, die ihren Fruchtsaft mit Alkohol verkaufen. Bauern sind Opfer, weil ihnen die großen Förderungen der EU gestrichen wurden. Alleinerziehende sind Opfer, da bedarf es keinerlei Nachweises. Die Alten sind Opfer, weil sie scheel angesehen werden. Die Jungen sind Opfer, weil sie keine Pensionen mehr bekommen. Und die Personen im mittleren Alter sind Opfer, weil sie Junge und Alte erhalten müssen und so weiter. Er hört da gar nicht mehr auf. Und er spielt auf etwas an, was ich in der Praxis relativ häufig sehe, dass jemand kommt und eigentlich seine gesamte innere Problematik auf andere schiebt, besonders auf die Eltern oder auf die Kirche. Das sind die zwei klassischen Sündenböcke. Ich habe jetzt einen Text herausgeholt, von einem Psychoanalytiker, der eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun hat. Er heißt Matthias Hirsch und hat ein Standardwerk geschrieben über Psychoanalyse der Schuld. Und er zitiert sogar die Bibel. Und er schreibt, ich zitiere, schon die allererste Schuld wurde abzuschieben versucht. Adam, das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Und Eva, die Schlange betrog mich also, dass ich aß. Adam schiebt es auf Eva, diese auf die Schlange. Schuld ist immer der andere, letztlich Gott, da er die Schlange geschaffen hatte. Das entspricht dem Ausweichen vor der Schuld durch den Hinweis auf das Menschsein. Alle Kinder weisen Schuld von sich. Ich war es aber nicht. Das war das Geschwister. Die Deutschen nach dem Nazi-Regime, ich bin's nicht gewesen, Adolf Hitler ist es gewesen. Man könnte diese gängigste Schuldabwehrmechanismus projektive Verschiebung nennen. Man schiebt die Schuld jemanden anderen zu und projiziert einen Teil von sich auf ihn. Zum Beispiel Angst, Aggression, Scham und Schuldbewusstsein. Das ist also ein sehr gängiger Mechanismus, der häufig stattfindet, wenn man selbst zu unkritisch mit der eigenen Geschichte umgeht. Ich erinnere mich lebhaft an einen Patienten, der gekommen ist und gesagt hat, er hat jetzt so lange Psychoanalyse hinter sich, er weiß im Grunde alles, aber möchte nur ganz kurz ein paar Stunden nehmen, um vielleicht neue Erkenntnisse zu. Und dann hat er mir erklärt, dass seine Angststörung daher kommt, dass er schon in der Kindheit von seinen Eltern schlecht behandelt worden ist und seine Geschwister waren auch nicht nett zu ihm und seine Großeltern waren auch nicht nett zu ihm und aus dem heraus kann man gar nicht anders als eine Angststörung entwickeln. Und mit diesem Selbstverständnis hat er dann, der Mann war 60, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, mit diesem Selbstverständnis hat er dann 50 Jahre seines Lebens verbracht, dass eigentlich er gar nicht anders sein kann als so. Verstehen Sie? Das heißt, dieses mit dem Finger zeigen auf die anderen hilft uns nicht, sondern macht uns unfrei und auch. Ich sage es schon, ist die Beschuldigung der Eltern und die Beschuldigung der Kirche. Beschuldigung der Eltern. Das ist ein Klassiker und da haben leider die Psychoanalytiker beigetragen. Frieda Fromm Reichmann zum Beispiel hat in den 50er Jahren des folgenden Jahrhunderts die sogenannte schizophrenogene Mutter erfunden. Das heißt, sie hat behauptet, der Erziehungsstil der Mutter ist ursächlich für die Entwicklung einer Schizophrenie. Das wissen wir heute, dass das vollkommen falsch ist. Schizophrenie ist eine Gehirnerkrankung. Aber damals und auch nicht selten heute wird den Eltern von manchen Psychiatern sozusagen die Kardinalschuld gegeben. Also sie sind schuld, dass ihr Kind so und so geworden ist. Nicht? Und viele Eltern gehen mit einem schweren Schuldgefühl beladen aus der Psychiatrie raus und werden teilweise wirklich auch ungut angesprochen. Und fühlen sich verantwortlich für alles, was mit dem erwachsenen Kind passiert ist. Und es gab auch, besonders in diesen 50er, 60er Jahren, wo diese Frieda Fromm relativ populär war, sogar Mütterselbstmorde, weil die mit ihrer angeblichen Schuld eben nicht zurande gekommen sind. Da sieht man, wie viel Verantwortung man auch als Psychiater hat für das, was man sagt. Das heißt, bei all dieser Psychologie merkt man, dass man zu wenig sich selbst reflektiert hat. Nicht, also dieser 60-jährige Mann, der seinen Eltern die Schuld für alles gibt, hat einfach nicht bedacht, dass er von seinen Eltern eine gewisse Sache mitbekommt und dass er aus der halt dann das Gute rausholt und das Schlechte verbessert. Das ist das, was ich meinen Patienten dann immer versuche mitzuteilen, dass es einfach, dass es keine perfekten Eltern gibt, dass Eltern immer Fehler machen, dass es ganz normal ist, aber dass man eben dann aus den Fehlern der Eltern das Gute, aus der Erziehung der Eltern das Gute herausholt und das Schlechte verbessert. Das ist die Freiheit des Menschen. Niemand ist von perfekten Eltern erzogen worden. Manche sind ihren Eltern aber fürchterlich böse und können sich überhaupt nicht versöhnen. Und manche können über die Fehler der Eltern hinwegsehen, weil sie sehen, dass sie im Großen und Ganzen viel Gutes geleistet haben.
Zum Wohl.
Sehr ähnlich ist das auch mit der Kirche. Es gibt Menschen, die sind verbittert, weil irgendein Kirchenvertreter einmal unfreundlich zu ihnen war oder gar, weil sie sogar schreckliche Erlebnisse mit einem Kirchenvertreter hatten. Und das ist aber auch ungerecht, weil das ja auch nicht die ganze Kirche ist. Die Kirche besteht aus Menschen und Menschen machen Fehler und manchmal machen sie auch fürchterliche Sünden. Aber das Prinzip der Kirche ist das eben genau nicht. Und das wird dann oft in einen Topf geworfen und ein Kirchenvertreter wird dann genommen für die ganze Kirche. Das sieht man relativ häufig, dass das dann auch eine Form von Ausrede annimmt. Das heißt, man will im Grunde sich gar nicht mit Religion beschäftigen oder mit dem religiösen Anspruch und dann zieht man einfach irgendeinen Kirchenvertreter heraus, der aus seiner Sicht eben nicht, dessen Leben nicht so richtig gelungen ist und wo man dann die ganze Kirche drauf aufhängt. Das heißt, diese Fremdbeschuldigung bei Eltern und bei der Kirche. Als letzten Punkt möchte ich noch über die Mobbing-Tarnkappe sprechen. Das heißt, Menschen, die sich hinter dem Mobbing verstecken. Das heißt, ich werde gemobbt. Und das finde ich ausgesprochen interessant, weil diesen Menschen gar nicht bewusst ist, dass Mobbing eigentlich aus der Biologie kommt und eine Form von Abwehr von mächtigen Feinden ist. Also Konrad Lorenz prägte den Begriff Mobbing als Verhalten der Graugänse auf einen überlegenen Gegner, zum Beispiel auf einen Fuchs. Das heißt, ein Fuchs will eine Graugans stehlen und alle Gänse gehen dann auf den Fuchs. Das ist ein Mobbing. Das heißt, der Mob, also die Gruppe, geht auf einen Einzelnen, der die Gruppe bedroht. Der einen Einzelnen der Gruppe bedroht. Das ist sehr interessant, dass das eigentlich daherkommt, weil jemand, der von sich sagt, ich werde gemobbt, wenn ich dann ihn frage, haben Sie eine Vorstellung, warum Sie gemobbt werden, dann überfordert ihn die Frage schon, also wie meinen Sie das? Also ich werde gemobbt, das heißt, die anderen sind böse und ich bin arm und darüber müssen wir jetzt reden, nicht in der Therapie. Aber wenn man sich überlegt, okay, wo bin ich jetzt eigentlich der Fuchs? Wo werde ich zur Bedrohung der anderen? Warum werde ich von allen so behandelt? Dann hat das schon eine andere Dimension. Und vor allem kann man dann das ändern. Das ist das Schöne dran. Weil das Wichtige ist ja, dass man solche Situationen irgendwann einmal wieder beendet. Und das ist da nicht präsent. Gut, also das heutige Thema ist Fremdbeschuldigung, dem anderen die Schuld geben und ablenken von sich selbst, die ganze Schuld an der eigenen Misere auf die Eltern oder auf die Kirche schieben. Und ich freue mich jetzt, wenn Sie anrufen und wenn wir gemeinsam das Thema weiter vertiefen können.
Als ersten Hörer in der Leitung begrüßen wir den Herrn Riedl. Grüß Gott.
Herr Riedl, Professor. Grüß Gott. Also das Thema war heute, also einer muss ja schuld sein. Dann ist es gegangen um die Opferrolle, Fremdbeschuldigung und so weiter. Und zur Frage jetzt, ist das, dass im zweiten Lebensjahr des Kindes Scham zur Schuld wird? Und dann weiter möchte ich Sie fragen, werden nicht viele Menschen schon in der Kindheit, sind ja auch die Familien und so weiter, die Erziehung angesprochen, und ich denke an die Zeit nach dem Weltkrieg, wo sehr strenge und grobe Väter waren, werden da nicht schon die Kinder in die Opferrolle gedrängt, weil ein der Vater sagt, du bist doch schuld und die Mutter sogar, und die Mutter hält dann das Vater und alle beschuldigt das Kind und es denkt die Schuld gar nicht recht. Wenn aber das Kind sagt, Vati, du bist schuld oder Mutter, du bist schuld, dann sagen die Eltern, nein, die sind nicht schuld, obwohl sie vielleicht schuldig sind. Da sehe ich immer eine Problemstellung und Kinder müssen oft alles genauso machen, wie die Eltern wollen. Beispiel, das Kind zeichnet ein Haus, das kleine Kind, das sich schießt, hat die Türe irgendwo und die Fenster auf. Da kommt die Mutter, die lässt das aus und sagt, da gehen wir die Türe hin und dort die Fenster und so weiter. Da macht das Kind das, was die Mutter will oder der Vater und verliert völlig seine Eigenständigkeit, seine Kreativität, sein Talent und es wird eine Kopie Frage mit den Schuldgefühlen, vorsichtig umgeht und wenn man als Vater eine Schuld macht, sich auch für den Dienst entschuldigt.
Also ich habe leider ein bisschen schlecht verstanden, aber was ich verstanden habe... Hallo? Hallo?
Herr Riedl hat leider schon aufgelegt,
ah,
oder die Verbindung...
Ich bin noch online.
Ja, genau.
Gut. Kein Problem. Ich glaube auch, dass man vorsichtig umgehen muss mit dem Thema Schuld in der Erziehung und dass es sehr wichtig ist, dass das Kind seine Freiheit wahrnimmt und lernt, damit richtig umzugehen. Altersentsprechend, und natürlich ist es ein Unterschied, ob ein Kind 3 oder 4 Jahre alt ist oder ob ein Kind 15 ist. Nicht? Also da dazwischen ist natürlich eine große Dimension. Und es ist ein großes Unglück, wenn man dem Kind jegliche Freiheit raubt und plötzlich mit 18 hat es dann jegliche Freiheit. Das heißt, sondern man muss das Kind eben langsam dorthin führen, dass es mehr und mehr mit seiner Freiheit richtig umgehen kann. Richtig umgehen heißt aber eben Verantwortung übernehmen und auch an die anderen denken, Rücksichtnahme. Ja, das sind lauter Begriffe, die zentral sind, auch in der Erziehung, wo man nicht auch Schuld bagatellisieren darf, weil Schuld gibt es und auch eben das Kleinkind oder das was ich 4-5-Jährige weiß auch, dass es Dinge tut, die nicht richtig sind, und wie man damit jetzt richtig umgeht, ist eine ganz sensible Aufgabe, die die Eltern haben. Ich glaube ja überhaupt, das ist die wichtigste Aufgabe, die es überhaupt gibt, einen jungen Menschen eben zu einem guten Menschen zu erziehen und ihm eben das Gespür für das Gute und für das Wahre mitzuteilen. Also das heißt, Freiheit ist ein wichtiger Faktor und die Kinder müssen dazu angeleitet werden. Aber gerade der richtige Umgang mit der Schuld garantiert ja auch eine Freiheit, nicht? Wenn das Kind schuldig wird, ist es gut, wenn es zu dieser Schuld auch stehen kann und sagt, Mama, ich habe mit dem Ball die Scheibe eingeschlagen, das war ich. Das macht das Kind viel freier, als wenn das Kind jetzt sich in ein Lügenkonstrukt verheddert und dann mehr und mehr wirklich zu einem lügenden Kind wird oder zu einem stehlenden Kind, nicht? Das ist ja das Unglück, dass viele Eltern erleben, das Kind fängt an zu lügen, das Kind fängt an zu stehlen. Wie gehe ich damit richtig um? Und dass das Kind lernt, eben, dass das ein Schuldigwerden bedeutet, dass man aber trotzdem das Kind eben noch lieb hat, das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt.
Ja, vielleicht ist der hergestellte
Prozess ist kurz abgebrochen. 2 Sachen habe ich noch gefragt vorher, ob das stimmt, dass im 2. Lebensjahr die Scham zur Schuld wird und ob nicht die Eltern so sehr den Kindern einen Stempel aufdrücken, indem sie sagen, das musst du so machen, wie ich mache. Das heißt, beim Malen oder beim
Das habe ich beantwortet, Herr Riedl, das habe ich beantwortet. Ich glaube schon, dass es eine adäquate Freiheit gibt. Und dass es Eltern gibt, die da übertreiben, indem sie eben dem Kind überhaupt keine Freiheit lassen. Und auch bei den Zeichnungen, so wie sie geschildert haben, also das meine ich, ist dem Kind nicht gemäß. Aber es ist auch gut, das Kind entsprechend anzuleiten. Und das mit dass Scham zur Schuld wird, das verstehe ich nicht. Was soll das heißen?
Das habe ich also in einem Fachbuch gelesen, also im 2. Lebensjahr, bei den Kindern, die Scham zur Schuld wird. Ich habe fast nicht verstanden, wie Sie gesagt.
Also ich kann damit wenig anfangen. Das Schamgefühl ist ganz was anderes als Schuld. Und das würde ich unterscheiden. Schamgefühl beschützt einmal prinzipiell etwas Intimes und etwas Gutes. Schamgefühl ist nicht prinzipiell etwas Schlechtes. Aber man schämt sich auch für die eigene Schuld und will sie dann verstecken, und das ist dann eben manchmal nicht gut, weil es dann leicht in die Lüge kippt.
Gut, dann danke schön, alles Gute,
Wiederhören. Danke für Ihren Anruf, auf Wiederhören.
Wiederhören, bis dann.
Wiederhören.
Unser nächster Hörer ist der Herr Ludwig aus Wien. Grüß Gott, Herr Ludwig. Sie sind
ja, grüß Gott, Herr Professor. Ist nicht ein wesentlicher Faktor für die mangelnde Bereitschaft zum Eingeständnis der eigenen Schuld die Angst vor der Konsequenz bzw. vor der Strafe? Und wäre es nicht wesentlich, ganz einfach, wenn man die Schuld einbekennt, eben schon früh, eben auch bei den Eltern, schon einen angemessenen Umgang mit diesem Eingeständnis der Schuld vermittelt zu bekommen, in dem Sinn, dass einem dabei geholfen wird, nicht mehr schuldig zu werden?
Sie meinen, jetzt sind wir wieder in der Erziehung, in der Kindererziehung.
In der Kindererziehung, ja. Andererseits würde ich das also auch beim Erwachsenen in Bezug auf die Gottesfurcht, würde ich das also auch so sehen. Und ich denke mal, das ist ja oft dann eine Übertragung, quasi die Gottesperson ja. Mit der Vaterperson.
Ja.
Und eben diese Grundsatzproblematik, eben die Angst davor, und aus dem Grund eigentlich sogar selbst teilweise Schuld verdrängen zu müssen, weil eben die Angst vor einer drakonischen Strafe vorhanden ist.
Also ganz richtig, das ist das Dilemma. Wenn ich zugebe, dass ich das war, werde ich bestraft. Wenn ich es verheimlichen kann, werde ich nicht bestraft.
Mhm.
Also das heißt, das ist die eine Dimension. Das ist sozusagen das kurzfristig Gedachte. Die Angst vor der Strafe kann so übermächtig werden, dass man selbst so in die Lüge hineinschlittert. Und so schlittern auch die Kinder in die Lüge hinein. Die finden ja das Lügen nicht so lustig, sondern sie empfinden einen gewissen Vorteil, einen kurzfristigen Vorteil daraus, eben zu lügen.
Ja.
Nur, also das heißt, aus Erziehungsseite heißt das, dass man, glaube ich, es sehr fördern muss, wenn ein Kind zu seiner Schuld steht.
Das denke ich auch, ja.
Und das sieht man schon zum Beispiel in dem Buch von Thérèse von Lisieux, also in der Selbstbiografie, wo das Kind sich selbst dann anklagt, der verschiedenen eben Bagatellen, kleinen Sachen, dass dann der Vater sehr, sehr gütig reagiert. Und das ist sicherlich das Richtige, wenn die Kinder fähig sind, zur eigenen Schuld zu stehen, dass man dann sehr liebevoll mit dieser Schuld umgeht, aber dass man ihnen klar macht, dass was fürchterlich ist, ist die Lüge. Mhm. Das nicht eingestehen können, der eigenen Schuld. Ich habe jahrelang einen Jugendclub geleitet und da war es mir immer ganz wichtig, dass die Kinder zu ihrer Schuld, zum Beispiel eben eine zerbrochene Fensterscheibe oder was auch immer, auch wirklich gestanden sind. Ich habe mich da manchmal in die Gruppe gestellt und gesagt, Leute, ich möchte wissen, wer das war. Das geht nicht, dass da etwas zerstört worden ist und ich kein Feedback bekomme. Und ihr müsst es mir nicht jetzt sagen, sagt es mir dann unter vier Augen, aber ich möchte das hören. Und das ist aber jedes Mal geglückt, weil die Leute auch wussten, dass ich dann sehr gütig reagiere, wenn ich das auch höre. Und das ist aber, wenn man dann sonst drauf kommt, dann muss man ihnen schon klar machen, das ist jetzt eine wirkliche Schuld. Und die Schuld ist eben mehr diese Lüge und dieses Vertuschen als die eigentliche Tat. Und das ist eine selbe Situation ist dann später, wenn man einen Parkschaden macht. Da gibt es eben Menschen mit Charakter, die dann ihre Visitenkarte unter das Auto, unter die Windschutzscheibe klemmen und dann sagen, ich war das, bitte rufen Sie mich an. Und dann gibt es eben die Fahrerflucht. Das ist dann nicht, dass diese Möglichkeiten gibt. Und der eine ist ein guter Mensch und der andere ist einfach ein schlechter Mensch. Das kurzfristige vorzieht, nämlich kurzfristig, ich werde nicht bestraft und Gerechtigkeit außer Acht lässt. Also die Erziehung muss eine Erziehung zur Tugend sein. Das heißt, ich bin freier, wenn ich jetzt bekenne, was ich falsch gemacht habe und wenn ich dafür bestraft werden soll, dann möchte ich auch gerecht bestraft werden. Nicht ungerecht, aber die gerechte Strafe, die mir gebührt, ist okay. Aber das Schlüsselwort, das Sie gesagt haben, ist Angst vor drakonischen Strafen. Nicht? Die drakonische Strafe ist eben ein Übermaß des Bestrafens, das in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr so das große Problem ist, ja, sondern es wird wahrscheinlich zu wenig bestraft oder gar nicht bestraft manchmal. Die drakonische Strafe ist ein großes Unglück, weil dann das Kind ja in die Lüge getrieben wird. Das muss eine Verhältnismäßigkeit bestehen, aber für eine Fehlhaltung ist es für das Kind auch stimmig, da eine kleine Strafe gibt.
Also das sollte das Wesentliche, ne? Die Angemessenheit und auch gleichzeitig die Hilfestellung, genau. Quasi das eben, also nicht mehr so wie dann später eben in Bezug auf die Sünde und die Beichte und die Barmherzigkeit Gottes, ganz einfach eben darauf vertrauen zu können, dass eben der angemessene Umgang damit stattfindet und dass man eine Hilfestellung, wenn man das bekennt, eine Hilfestellung bekommt, wie man auch aus diesem Fehlverhalten herausgeführt werden kann.
Absolut, und das ist, ich meine, die Barmherzigkeit Gottes in der Beichte, da haben Sie es angesprochen, ist ja ein wunderschönes Bild davon, dass es eigentlich in erster Linie um die Bekenntnis dieser Schuld geht. Also ich glaube, wenn ein Kind, sagen wir mal, ein 6-jähriger reumütig kommt und sagt, das und das habe ich getan, dann glaube ich, ist die Wut der Eltern kaum mehr da, sondern dann ist man eher gerührt, dass ein Kind eben so viel Gutes schon in sich hat, dass es das sagen kann und sich eben nicht das nicht unter den Tisch wischen versuchen.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank und möchte den anderen auch noch Gelegenheit geben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Danke für den Anruf. Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Herr Professor Bonelli, wir begrüßen aus Wien jetzt in der Leitung die Frau Elfi.
Grüß Sie Gott, Herr Professor. Die Situation wäre die, wenn langjährige Ehe besteht und wenn einer der beiden Partner paranoide Persönlichkeitsstörung hat, verbunden mit wirklich massivem negativen Narzissmus. Jetzt kommt dazu aber, wie Sie ganz richtig sagen, diese Fremdbeschuldigung, nicht jetzt die Kirche, die Eltern, es geht mehr Schwiegereltern, also andere Familienangehörige, hat begonnen, offen zu werden, sichtbar zu werden, nach einem Todesfall des Schwiegervaters. Vielleicht sagt es ja irgendwas. Und damit verbunden die Opferrolle, ganz massiv. Das geht jetzt über viele Jahre. Kann man dem Ehepartner, der das nach vielen Jahren erst erkannt hat, irgendwo eine Hilfestellung geben? Das Erschwerende in der Situation ist, es wird vom Betroffenen vollkommen geleugnet. Und es gibt auch, obwohl ärztliche Betreuung vorhanden ist, die ärztliche Schweigepflicht. Das heißt, der zweite Ehepartner ist vollkommen ausgeschlossen. Er muss mit der Situation selber fertig werden. Ist nach 20 Jahren erst draufgekommen durch, ich sag mal, Fügung, was wirklich ist, weil man ja mit dem Bewältigen der Tagessituation nicht nur ausgelastet, sondern eigentlich auch überfordert ist. Und ob es jetzt da, Patient ist eben so ähnlich, wie Sie vorher sagten, auch um die 60, 62 Jahre, gibt es für so eine schwierige Situation irgendwo einen Ansatz, eine Hilfe? Jetzt einmal vielleicht für zweiten Ehepartner.
Sie haben zwei Diagnosen genannt, die sehr, sehr gravierend sind. Also wenn Sie diese Diagnose stellen, nämlich einerseits zu sagen, das ist ein schwerer Narzisst und andererseits, er ist paranoid. Also das würde ich gerne mal kritisch hinterfragen. Stimmt das so? Ich bin sehr hellhörig, wenn ein Ehepartner dem anderen eine Krankheit unterstellt. Ich habe jetzt gerade ein Ehepaar in Therapie, wo sowohl der Mann als auch die Frau nachher zu mir kommen und sozusagen mir ins Ohr flüstern, sind sie sich sicher, dass der andere nicht schwer krank ist? Ist die nicht bipolar? Ist er nicht narzisstisch?
Verstehe.
Und oft löst das sehr wenig, wenn man sozusagen dem anderen eine Krankheit unterstellt. Erstens einmal dem anderen nicht so viel Krankheit unterstellen, weil das ist in der ehrlichen Kommunikation nicht sehr hilfreich.
Vollkommen
nicht. Erst zu sagen, du bist schwer krank und bist eigentlich ein Psychopath und paranoid und narzisstisch, dann ist das ganz schwer damit zu kommunizieren.
Also ich erst, ganz erinnern.
Ja. Zweitens einmal, wenn die Diagnose so stimmt, dann wird es so richtig schwierig. Trotzdem kann man schauen im Umgang mit dem anderen, dass man sagt, okay, wo kann ich mich selbst kritisch hinterfragen? Oft, also wissen Sie, wenn je menschlicher ein Mensch ist, umso mehr reagiert er dann auch darauf, wenn er sagt, okay, meine Frau hat sich in dem und dem Punkt, den ich jetzt immer kritisiert habe, eigentlich deutlich verbessert, also werde ich mich jetzt auch da und da verbessern. Also ich sehe das relativ häufig, dass es tolle Veränderungen gibt bei einem Ehepartner, wenn der andere einmal vor seiner eigenen Tür kehrt und sagt, okay, was stört denn den besonders? Ja, solange man sagt, du bist schwer narzisstisch und wenn du dich jetzt nicht bald änderst, dann klappt gar nichts mehr. Dann ist es eine andere Ebene, als wenn man sagt, okay, was stört dich jetzt und was kann ich ändern, was kann ich nicht. Es gibt ja Dinge, die kann man einfach nicht ändern. Ne? Aber es gibt Dinge, die kann man ändern, und wenn man dann aus Liebe in der Partnerschaft etwas wirklich ändert, dann kann man oft eine Änderung beim anderen bewirken. Aber je mehr einer wirklich krank ist, und das ist jetzt noch die Message zu Ihnen, also je mehr einer wirklich krank ist, umso weniger Freiheit hat man auch.
Richtig.
Ja? Also die echte Psychopathie, also die echte Persönlichkeitsstörung, und Narzissmus ist sowas, kann sich ganz schwer anders verhalten, als man sich eben verhaltet. Und
ja, eben.
Das ist eben das Wesen der Persönlichkeitsstörung, verstehen Sie? Und deswegen hoffe ich sehr, dass diese Diagnosen nicht so hundertprozentig zutreffen. Und ich bezweifle das meistens, wenn jemand bei mir in Therapie kommt, weil sonst, wie soll ich sagen, sonst ist sozusagen nicht viel Freiraum da und damit nicht viel Veränderung der Verhaltensmöglichkeiten.
Ja, na, Sie haben ja vollkommen recht. Ich verstehe Sie vollkommen, genau so ist es.
Ja?
Ja.
Danke für den Anruf.
Ja, danke.
Alles Gute, wiederhören.
Danke, grüß Sie.
In der Zwischenzeit haben wir mehrere Anrufe bekommen. Jetzt begrüßen wir zuerst aus der Steiermark die Frau Ingeborg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott, Frau Ingeborg.
Im letzten Fall meinten Sie, da ist nichts zu helfen. Jetzt in welchem Zusammenhang konkret, das habe ich mir nicht gemerkt. Mir ging nur durch den Kopf, dass Jesus, ja, er ist wirklich der Heiler.
Nein, jetzt unterbreche ich Sie kurz, weil Sie haben mich falsch zitiert.
Ja.
Ich habe gesagt, je mehr man einem anderen Krankheit unterstellt, je mehr Krankheit da ist, umso weniger Freiheit ist da. Und deswegen soll man in der Partnerschaft dem anderen nicht so viel Krankheit unterstellen, sondern ihm von gesund zu gesund begegnen, weil dann lässt man ihm eben auch die Freiheit, sich zu ändern. Das war eigentlich meine Aussage.
Na gut, dann habe ich das, oder können Sie sich nicht mehr erinnern. Das stimmt schon, man soll immer das Beste annehmen vom anderen. Und das verändert die Lage. Aber die Person zu Jesus hinbringen, das vermisse ich, dass man wirklich den Menschen ganz so, wie er ist, Jesus bringt, und er ist der einzige Heiler in Nervensachen und diesen ganzen psychiatrischen Erkrankungen. Das ist mein fester Glaube, und da hilft nicht ein bisschen Beten, hilft da nichts. Da brauchen wir einen Glauben wie Abraham, und in diesem Glauben kann es geschehen, und da kann Jesus wirken. Ich muss immer daran denken, wie ein Arzt zu mir sagte, wo ich mich an ihn wandte für eine nervenkranke Frau, dass Jesus, weil er das Jesus- und Marienbild in der Ordination hatte, das muss ich dazu sagen, sagte ich zu ihm, aber der beste Arzt, Nervenarzt ist Jesus. Der einzige hat er mich ergänzt. Und das fand ich so schön, das von einem Arzt zu hören. Und ich möchte das immer den Menschen nahe bringen, und den gerade in solchen Diskussionen. Der Herr segne Sie, dass Sie das auch tun können.
Ja, jetzt warten Sie mal, da muss ich schon ein paar korrigierende Sätze noch sagen, weil natürlich ist Jesus allmächtig und kann uns immer heilen, aber wenn man einen gebrochenen Fuß hat, dann sagt man nicht, Jesus heilt mich, sondern dann geht man ins Krankenhaus. Und genauso ist es bei einer Depression so, dass es gut ist, zu einem Psychiater zu gehen. Ja, der gebrochene Fuß braucht eben einen Gips normalerweise. Und Jesus heilt dann eben auch durch den Arzt, der den Gips verabreicht. Und genauso ist in der Psychiatrie so, dass Ärzte sehr, sehr gut helfen können bei Depressionen und anderen Erkrankungen und dass Jesus da eben auch dabei ist bei dieser Heilung. Aber dass es eine Hybris ist, anzunehmen, dass Jesus eine Spontanheilung vollbringt, einfach so, wenn man Ärzte ablehnt. Aber danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Jetzt in der Leitung ist der Herr Kurz. Grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße ganz herzlich Herr Professor Bonelli.
Grüß Sie Gott.
Grüß Sie. Und zwar, ich habe eine Frage. Wir sind jetzt als Hörer mit einem Buch konfrontiert mit dem provokanten Titel Selber Schuld. Und vielleicht haben Sie die Frage schon beantwortet. Schuld steht ja mehr in einem säkularen Kontext, während der theologische Kontext den Begriff Sünde hat. Also Sünde und Schuld, wie die zueinander stehen.
Das haben Sie ganz richtig gesehen.
Ja.
Schuld, aus meiner Sicht auch, ist mehr eben der säkulare, also psychologische Begriff. Weil viele Menschen eben mit Schuldgefühlen kommen und viele Menschen, die auch überhaupt keinen Glauben haben, sagen, sie sind schuldig geworden. Sie fühlen sich schuldig, was weiß ich, an ihren Kindern, an ihrem Ehepartner und so weiter, nicht? Während Sünde eine Beleidigung Gottes ist. Das heißt, Sünde ist eine Schuld, wo man eben auch diese transzendente Dimension wahrnimmt und erkennt.
Richtig,
und
genau.
Und den Schöpfer als eben den Schöpfer erkennt und anerkennt und damit eben diese gesamtheitliche Dimension der Schuld, nämlich auch der Versündigung Gott gegenüber, versteht. Nicht nur, wenn der verlorene Sohn zum Vater geht und sagt, ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt, dann versteht eben der verlorene Sohn ganz genau eben auch diese dramatische Dimension, dass man mit jeder Sünde gegen den eigenen Vater sich auch gegen Gott versündigt. Also insofern sind wir ganz einer Meinung.
Das freut mich natürlich. Und dann gibt es noch den Begriff natürlich Metanoia, das heißt Sinnesänderung oder Umdenken. Und da spricht Paulus einmal den interessanten Satz, der mir lange Zeit nachgegangen ist und über den ich auch lange Zeit nachgedacht habe. Wisst ihr nicht, dass allein die Güte Gottes zur Metanoia leitet, zur Umkehr leitet. Also es muss das Motiv, so wie Sie heute schon ausführlich ausgeführt haben, also das Motiv der Liebe sein, wenn jemand etwas bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Dass auch der Mensch eine innere Bereitschaft hat, eine innere Disposition, den anderen zu vergeben, sofern er etwas bekennt.
Da sprechen Sie dieses große Geheimnis und großartige Geheimnis unseres Glaubens an, dass wir einerseits alles von Gott erwarten im Sinn der Gnade und des Gnadengeschenkes und andererseits aber doch einen Teil beitragen, nicht? Weil sonst wären wir ja bei der Sola Gratia eines Martin Luther.
Richtig.
Sondern eben auch noch einen Teil beitragen, der wahrscheinlich nicht besonders groß ist, sondern eher klein. Aber der doch immer da sein muss. Und diese Bereitschaft zur Selbsterkenntnis, um die geht's mehr in der Psychotherapie. Nicht, dass man sagt, okay, es ist möglich, dass ich selber auch Fehler habe. Es ist möglich, dass ich auch selber was falsch mache. Und deswegen mache ich jetzt eine Gewissenserforschung. Nicht? Weil wenn man nur sagt, das kommt alles von Gott, dann kann man auch sagen, jetzt lege ich mich ins Bett und Gott soll mich dann fleißig machen. Und das ist ja sicherlich nicht gemeint damit.
Richtig. Und Herr Professor Bonelli, noch eine ganz wichtige Frage hätte ich aus Eigeninteresse. Operieren Sie in Ihrem Bereich mit dem Begriff, also im psychiatrischen Bereich mit dem Begriff des Gewissens, was ja auf griechisch Synaidesis oder auf Latein Conscientia, der Mitwisser oder Immanuel Kant hat man auch genannt als inneren Gerichtshof. Den normalen Psychotherapeuten verwenden den Begriff eher nicht, weil sie mehr über Schuldgefühle reden. Aber dass jemand schuldbewusst wird, dazu bedarf es letztendlich des Gewissens. Operieren Sie mit dem oder lassen Sie
ihn auf? Ja. Also ich meine, also in diesem Buch Selber Schuld kommt das Gewissen immer wieder vor. Gewissen
immer wieder vor.
Ist ein Ausdruck der Verantwortung. Ja, also das heißt, klar, jeder Mensch hat ein Gewissen und das Gewissen sagt einem beurteilt, das Gewissen ist eine Beurteilungsdistanz Instanz, die eigenen Handlungen sozusagen im Nachhinein beurteilt und sagt, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Nicht für meine eigenen Kriterien, nicht der Mensch gibt, also der Mensch hat ja selber die Kriterien. Die Patienten, die zu mir kommen, sind ja nicht notwendigerweise religiös. Aber alle haben innere Anschauungen von richtig und falsch, von gut und böse.
Eine wichtige Zwischenfrage, und zwar das Gewissen ist ja keine fixe Größe, sondern es kommt ja darauf an, auch wie jemand sozialisiert ist. Also der Freud, Sigmund Freud nennt es überhaupt das Super-Ego oder das Über-Ich. Und das Gewissen müsste ja, sozusagen, wenn man es theologisch angeht, die ganze Sache eingestellt werden nach dem Wort Gottes oder nach dem Evangelium. Außerhalb des Evangeliums ist ja eine Größe. Es gibt Leute, die denken sich überhaupt nichts dabei, wenn sie einen anderen umbringen oder irgendein, für uns eine sehr schwere, sogar im kriminologischen Bereich, sehr schwere Tat begehen. Und der andere hat ein Gewissen wie eine Briefmarkenwaage, bei denen ist das kleinste Sache sofort schlägt das Gewissen auf. Also es ist ja das Gewissen eingestellt werden.
Naja, also schauen Sie, das Gewissen ist natürlich, man muss das Gewissen bilden, ja. Es ist, man spricht vom gebildeten Gewissen oder ungebildeten Gewissen.
Bilden, das gefällt mir sehr gut.
Genau. Also das heißt, man muss sich fortbilden, man muss nachdenken, wie handle ich richtig, wie handle ich falsch, wie ist die richtige Art, sich in einer Ehe zu verhalten, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Kindern. Das sind lauter Sachen, wo man sich eben viel damit beschäftigen muss, selbstkritisch damit beschäftigen muss. Und dann wird es leichter. Nicht? Dann kann man sich eher danach richten und dann hat man eben auch eher Schuldgefühle, wenn man sich falsch verhalten hat. Weil es ist ein Zeichen von psychischer Gesundheit, wenn man Schuldgefühle hat, wenn man sich falsch verhalten hat. Es gibt viele Menschen, die verhalten sich falsch und haben überhaupt keine Schuldgefühle und das ist ein Problem.
Ganz, ganz richtig, ja. Ich habe einen Vortrag von Ihnen gehört, da haben Sie gesprochen von der Selbstprägung. Und interessanterweise ist das Wort Prägung im griechischen Charakter und davon kommt der Charakter. Meinen Sie das auch im übertragenen Sinn? Wenn Sie von
das Wort Selbstprägung meine ich so, dass man sich Tugenden erwirbt.
Weil
eine Tugend ist eine innere feste Haltung, das Gute zu tun. Und es ist auch eine Leichtigkeit im Tun des Guten, also eine Geneigtheit zum Guten. Und diese Prägung geben wir uns selber, indem wir uns eben um die Tugend bemühen, indem wir tugendhafte Handlungen immer wieder aneinanderreihen und uns dann immer mehr an das Gute gewöhnen.
Ja, ich glaube, es gibt ja insgesamt 4 humane Tugenden und 3 neologale Tugenden. Also das ist, glaube ich, Klugheit, Gerechtigkeit, Stärke und was ist das? Ermäßigung?
Tapferkeit und Maß, genau, richtig.
Maß. Und die 3 neologalen Tugenden sind Glaube, Liebe, Hoffnung.
Da haben Sie recht, genau, so ist das.
Das Wort mit der Prägung, das hat mir sehr gut gefallen, weil es geht hier, ich glaube, Sie haben gesprochen um den Erwerb von Verhaltensdispositionen.
Genau.
Das heißt, in einer bestimmten Situation mich richtig verhalte und dass ich das mein ganzes Leben lang einübe. Besonders die Humantugenden, die 4, die wir jetzt aufgezählt haben.
Das sind die 4 Tugenden, genau. Kardinaltugenden nennt man die.
Sehr gut, dann haben Sie mir sehr viel weitergeholfen und ich hoffe, wir hören bald wieder.
Ja, gern. Alles Gute. Wiederhören.
Alles Liebe. Baba.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, im Anbetracht unserer Sendezeit für diese Sendung Lebenshilfe sind nun die Hörerzuschaltungen nicht mehr möglich. Herr Professor Bonelli, ich darf Sie bitten noch um einige Schlussworte und die nächste Sendung, das darf ich gleich jetzt schon ankündigen, ist der 2. Juli, Montag, 2. Juli. Da werden wir wieder verbunden sein mit Ihnen und nun bitte ich um ein Schlusswort.
Ja, das ist eigentlich nicht üblich, dass ich ein Schlusswort sage. Aber ich kann natürlich gern immer. Also das heutige Thema war ein bisschen die Fremdbeschuldigung, dass man sehr leicht anderen die Schuld gibt für etwas und das ist und damit manövriert man sich selbst in die Opferrolle hinein. Das kann manchmal stimmen, oft stimmt es nicht. Und meine Beobachtung als Psychiater ist, es ist gut, sich aus dieser Opferfalle zu befreien. und zu verzeihen auch dem, was andere uns angetan haben, und dann ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen, das auch im Einklang steht mit den göttlichen Geboten. Alles Gute und auf Wiederhören.
Dankeschön, auch Ihnen alles Gute, Herr Professor. Bis am 2. Juli. Wiederhören.
Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, wenn Sie gerne einsteigen möchten, auch in diese Reihe, dann ist ein besonderer Punkt, wenn Sie sich auch dieses Buch besorgen wollen. Da kann man dann sehr gut auch unsere Themen nachverfolgen, mitverfolgen. Wir gehen kapitelweise in der Sendung Lebenshilfe der Frage der Schuld nach. Grundlage ist das Buch von Professor Dr. Raphael Bonelli, Selber Schuld, ein Wegweiser aus seelischen Sackgassen. Selber Schuld, ein Wegweiser aus seelischen Sackgassen. Erschienen ist dieses Buch im Patloch Verlag. Sie können diese Sendung auch gerne als CD zum Nachhören oder Weitergeben bestellen. Am Mikrofon, diesem Vormittag, Barbara Auer.